Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2.
Das Ende der Paraden von Ford Madox Ford. Aus dem Englischen von Joachim Utz. Manche tun es nicht. Zweiter Teil.
Sylvia Teachens erhob sich von ihrem Ende des Mittagstisches und lenkte mit dem Teller in der Hand ihre Schritte daran entlang. Immer noch fasste sie ihr Haar gerne mit einem Stirnband und trug die Röcke so lang wie irgend möglich. Es sei, sagte sie, nicht ihre Absicht, bei ihrer Größe für eine Pfadfinderin gehalten zu werden. »Ich langweile mich«, sagte sie.
»Langeweile.«
Nichts hatte die fortschreitende Zeit ihrem Teint, ihrer Figur oder der lässigen Geschmeidigkeit ihrer Bewegungen anhaben können. In ihrem Gesicht war nirgendwo auch nur ein Hauch von Welkheit. Sie glaubte, ihre Macht über Männer würde umso größer sein, je kälter sie sich gab.
»Ich langweile mich.«
Sie hätte den anderen Frauen nicht deutlicher vermitteln können, dass sie für den Haufen Dreck, den sie hüteten wie einen Schatz, keine Verwendung hatte.
»Langeweile. Langeweile.«
Teachens hatte sich ganz leicht bewegt, als sie warf.
»Ja, die Koteletts und die Mehrzahl der Salatblätter waren über seine Schultern hinweggesegelt.«
Sylvia freute sich, ihn wenigstens getroffen zu haben.
»Ja, ein einzelnes, sehr grünes Blatt lag ausgebreitet auf dem Schulterstück.
Und Öl und Essig vom Teller waren vom Revers des Uniformrocks auf seine grünen Rangabzeichen getropft.«
Es bedeutete, dass ihre Treffsicherheit nicht ganz dahin war. Sie hatte den Einfall gehabt und ihn ausgeführt, darüber war sie froh. Eine Zeit lang betrachtete sie sich in der bläulichen Tiefe des Spiegels. Sie presste sich ihr üppiges Haarband mit beiden Händen auf die Ohren. Alles war in Ordnung mit ihr. Edel geschnittenes Gesicht. Alabasterteint, wenn dieser auch mehr das Verdienst des Spiegels war. Schöne, lange, kühle Hände. Wessen Mannes Stirn würde sich nicht nach ihnen sehen? Und dieses Haar? Welcher Mann träumte nicht davon, es gelöst auf weißen Schultern ruhen zu sehen? Gut, Teachens nicht. Oder vielleicht doch. Und sie hoffte, sollte ihn doch der Teufel holen, er würde sich danach sehnen. Sie schaute hinaus und dann wieder zurück ins Zimmer. »Da ist die verschleierte Frau«, sagte sie.
»Sie geht in Nummer 11.«
»Und natürlich ist es wieder 2 Uhr.«
»Ich habe herausbekommen, wer es ist. Und zu wem sie geht.«
»Ich hab's vom Pförtner erfahren.«
»Es ist die Frau, mit der du zusammen vom Bishops Auckland bis London in der Eisenbahn warst. Am Tag der Kriegserklärung.«
Teachens drehte sich in seinem Sessel ganz herum. Sie wusste, dass er es tun würde, aus steifer Höflichkeit heraus, weshalb es auch nichts zu bedeuten hatte. Im fahlen Licht war sein Gesicht bleich, aber es war immer bleich, seit er aus Frankreich zurückgekehrt war.
»Dann hast du mich also gesehen.«
Aber auch dies war pure Höflichkeit.
»Ist sie deine Mätresse oder nur die von McMaster? Oder die von euch beiden?«
»Es sehe euch ähnlich, gemeinsam eine Mätresse zu teilen.«
»Sie hatte diesen verrückten Mann, nicht wahr? Ein Geistlicher.«
»Sie ist seit 6 Monaten Mrs. McMaster.«
Sylvia sagte, folglich muss sie ihn am Tag nach dem Tod ihres Mannes geheiratet haben.
»Ich verspreche dir, dass ich sie bloßstellen werde.«
Sie holte tief Luft.
»Wenn dieser kleine Dreckskerl McMaster nicht morgen das Geld zurückzahlt, das er dir schuldet.«
»Du kannst es weiß Gott gebrauchen.«
Und weil sie nicht wusste, wie Teachens diese Ankündigung aufnehmen würde, fügte sie eilig hinzu, »Mrs. Wenop hat heute Morgen angerufen und wollte wissen, wer der böse Geist des Wiener Kongresses war.«
»Wer ist eigentlich ganz nebenbei?«
»Ganz nebenbei?«
»Mrs. Wenops Sekretärin.«
»Mrs. Wenop hat keine Sekretärin.
Ihre Tochter erledigt die Telefonate für sie.«
»Das Mädchen, nach dem du so verrückt bist, ja?« sagte Sylvia.
»Alle behaupten, sie sei deine Mätresse.«
»Nein,
Mrs. Wenop ist nicht meine Mätresse.«
»Es war also Miss Wenop. Und ich nehme an, dass die Gastgeberin deine Miss, wie heißt sie noch, war? Deine andere Mätresse.«
»Eine unerfreuliche Angelegenheit.«
»Sie ist so jung für dich. Und noch etwas. Würde es dir etwas ausmachen, mir zu erklären, was eigentlich mit dir in Frankreich geschehen ist?«
Teachens erwiderte, »Etwas ist explodiert, neben mir, im Dunkeln.«
»Ich kann mich nicht erinnern.«
»Keine ausreichende Blutversorgung.«
»Ein Teil des Gedächtnisses ist hin.«
Und das dir, Christopher. Ohne Hirn.
Da es keine Frage war, gab er keine Antwort.
Du bist nicht in der Verfassung, morgen auszurücken.
Heute Nacht wirst du mit dem Wenop-Mädchen schlafen.
Morgen rückst du aus und wirst fallen.
Lass uns ehrlich miteinander sein in den nächsten 10 oder 15 Minuten. Hättest du nur einmal gesagt, du Hure, du Flittchen, du hast meine Mutter auf dem Gewissen, dafür sollst du in der Hölle schmoren.
Hättest du nur ein einziges Mal etwas gesagt wegen des Kindes.
Wegen Perone.
Dann hätte uns das möglicherweise einander näher gebracht.
Oh mein Gott. Wenn's dich im Schützengraben erwischt, ja, noch zwischen Sattel und Boden wirst du sagen, dass du nie eine unehrenhafte Handlung begangen hast.
Und dabei glaube ich sogar, dass kein anderer Mann, bis auf einen einzigen, es jemals mit mehr Berechtigung sagen konnte als du.
Tietjen sagte, das glaubst du.
Du verurteilst mich dafür, dass ich deine Mutter umgebracht habe, oder? Denkst du, ich hätte das Kind verdorben?
Tietjen sagte, das tue ich nicht.
Du hast versucht, dem Jungen beizubringen, wie man auf Jesuitisch lügt. Absolut im Stil der Papisten.
Ich habe nichts gegen Papisten und auch nichts gegen die jesuitischen Lügen der Papisten.
Vielleicht ist es dir noch gar nicht klar, dass der Junge der Erbe von Groby sein wird.
Sylvia sagte, aber dein ältester Bruder, Mark. Der, sagte Tietjens, hat in der Nähe von Houston Station eine Französin.
Seit mehr als 15 Jahren. Das heißt, an Nachmittagen, an denen keine Pferderennen stattfinden.
Sie wird ihn nie heiraten lassen. Und über das Alter, in dem sie Kinder bekommen könnte, ist sie hinaus.
Demzufolge kommt niemand sonst in Frage.
Sylvia sagte, du meinst damit also, dass ich den Jungen zum Katholiken erziehen darf?
Zu einem römischen Katholiken. Leite ihn dazu an, mir gegenüber diesen Begriff zu gebrauchen, sollte ich ihn jemals wiedersehen.
Umgeben von der blauen Düsternis jenes Raumes, saß er schwer wie ein Klotz im Sessel.
Und vergiss nicht, keiner von den Tijans war jemals ein Weichling.
Kein einziger. Es gab genug Gründe für die gebrochenen Herzen.
Ja, denk nur an meinen Vater.
Sylvia sagte, bitte nicht.
Meine beiden Brüder fielen in indischen Regimentern am selben Tag und nicht einmal eine Meile voneinander entfernt.
Und meine Schwester kam in derselben Woche ums Leben,
draußen auf See. Die 3 amtlichen Benachrichtigungen hat mein Vater am selben Tag erhalten. Das hat gereicht, um sein Herz zu brechen.
Hör auf! Hör auf! Hör auf!
Sylvia schrie mit durchdringender Stimme.
Dein Vater starb an gebrochenem Herzen, weil der beste Freund deines Bruders Mark, Ruggles, ihm erzählte, du wärst ein Schuft, der vom Geld anderer Frauen lebt und die Tochter seines ältesten Freundes geschwängert hätte.
Tietjen sagte, oh, ach ja, ich habe es vermutet.
Ja, eigentlich habe ich es gewusst. Der Arme. Der gute Mann.
Jetzt wird er es besser wissen, denke ich mal. Oder vielleicht auch nicht. Es ist unerheblich.
1, 2, 2, 3. Explodiert. Pop, pop, pop.
Explodiert! Explodiert! Pop, 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 pop. Neben mir. Left, right. Right, left. Kann mich nicht erinnern. Pop, pop. Right, left. Pop, 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 pop. Left, right, left. Pop, 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 pop. Mein Gedächtnis. Du. Mein Gedächtnis. Flitchen. Ohne Hirn. Ohne Hirn. Ohne Hirn. Right, left. Pop, 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 pop. Left, right, left. Explodiert.
Eine Weile lang gingen die beiden Brüder wortlos auf dem menschenleeren Gehsteig vor Gray's Inn entlang. Beider Gesichter waren vollkommen ausdruckslos. Christopher Tietjens kam sich vor wie in Yorkshire. Er sah seinen Bruder Mark auf dem Rasen von Groby mit Melone und Schirm, während die Schützen den Hügel hinauf zum Schießstand stiegen. Wahrscheinlich war es niemals so gewesen, und dennoch war es ein Bild, das sich immer einstellte, wenn er an Mark dachte. Mark war abgelenkt, weil der Schirm nicht richtig zusammengefaltet war. Er ging allen Ernstes darüber mit sich zu Rate, ob er ihn aufspannen und danach wieder ordentlich einziehen sollte, was einigen Aufwand erforderte, oder ob er ihn so belassen sollte, bis er in seinem Club war, wo er den Steward heißen könnte, ihn sofort in Ordnung zu bringen.
Man hat heute Morgen im Club einen Scheck von dir nicht honoriert.
Christopher sagte ja. Mark wartete auf Erklärungen.
Was hast du denn mit der ganzen Pinke angefangen, die Mutter dir hinterlassen hat? 20.000, nicht wahr?
Sie gingen gerade durch einen schmalen Durchgang zwischen klassizistischen Häusern. Am nächsten Innenhof hielt Teachens an und musterte seinen Bruder Mark. Dieser Bursche war jetzt das Oberhaupt der Familie geworden und er, Christopher, war der Erbe. In diesem Augenblick war ihr Vater seit nunmehr 4 Monaten in seinem Grab zum ersten Mal tot. Ob es ihnen gefiel oder nicht, hier standen Familienoberhaupt und Erbe. Das Familienoberhaupt musste seine Anordnungen treffen, der Erbe zustimmen oder Widerspruch einlegen, doch stand es Mark als dem älteren Bruder durchaus zu, auf seine Fragen Antwort zu bekommen.
7.000 habe ich mit russischen Staatspapieren verloren und den Rest habe ich ausgegeben.
Mark sagte, aha. Zu sich selbst sagte er, dann muss Ruggles ein Lügner sein. Doch weder betrübte noch erstaunte ihn dies. 20 Jahre lang hatten er und Ruggles sich ein Stockwerk eines ziemlich düsteren Gebäudes in Mayfair geteilt. Sie hatten es zur Gewohnheit werden lassen, sich beim Rasieren im gemeinsamen Badezimmer zu unterhalten, wieweil sie sich sonst außer im Club nur selten sahen.
Sie könnten sich mal bei meinem jüngsten Bruder umhorchen und mir Bescheid sagen.
Vor etwa 5 Monaten hatte es eines Morgens Mark zu Ruggles gesagt. Und am Abend davor wurde Mark von seinem Vater auf die andere Seite des Rauchsalons gerufen. Du könntest dich, so gut du kannst, über Christopher informieren. Vielleicht braucht er Geld. Ist dir eigentlich klar, dass er der gesetzliche Erbe ist? Nach dir natürlich.
Wenn du mich hier schon triffst, um zu beraten, wie Vaters Vorstellungen umgesetzt werden können, solltest du dich vielleicht mit ein paar Fakten vertraut machen. Zunächst einmal ist zu sagen, dass von mir kein Geld benötigt wird. Ich kann gut von meinem Sold leben. Und Sylvia ist eine reiche Frau, vergleichsweise. Und ihre Mutter ist eine sehr reiche Frau.
Sylvia ist Ruggles Mätresse, oder nicht? Fragte Mark.
Nein, ist sie nicht. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass sie es nicht ist. Warum sollte sie? Sie ist seine Cousine.
Man erzählt es aber über sie. Man sagt, sie sei eine richtige Hure. Ich vermute, du denkst jetzt, ich will dich beleidigen.
Christopher sagte, nein, das tue ich nicht.
Praktisch sind wir beide uns fremd. Aber es ist wohl dein Recht, Fragen zu stellen.
Komm, wir müssen weiter, sagte Mark. Oder muss ich mir eine Droschke nehmen?
Was hast du denn mit den anderen 3.000 gemacht? 3.000 sind verdammt viel Geld, um es einfach zu verplempern.
Außer für ein paar Möbelstücke, die ich für meine Frau erstand, sagte Christopher, floss das meiste in Darlehen.
Darlehen? Für diesen McMaster, oder?
Zum größten Teil ja, antwortete Christopher.
So ist das bei den Teachins. Eine Generation, die die Pinke macht, eine, die sie hält, eine, die sie ausgibt. Ist auch in Ordnung so. Aber verflucht nochmal, praktisch genommen gehört dir ja, Groby. Ich werde nie heiraten oder Kinder zeugen, um dir im Weg zu stehen.
Danke. Aber ich will Groby nicht.
Du bist zornig auf mich? Fragte Mark.
Ja, ich bin zornig auf dich. Auf euch alle, eure ganze verdammte Mischpoke. Auch auf Vater.
Mark sagte, aha.
Du wirst Vater nicht verzeihen.
Christopher sagte, nein. Ich werde Vater nicht verzeihen, dass er kein Testament gemacht hat.
Und ich werde ihm nicht verzeihen, dass er Ruggles herangezogen hat. Ich sah euch, ihn und dich, im Schreibsalon am Abend, bevor er starb. Vater hat darüber nie mit mir gesprochen. Hätte er können. Eine grobe Dummheit. Das ist unverzeihlich.
Der Mann hat sich erschossen, sagte Mark.
Normalerweise verzeiht man einem, der sich erschießt.
Ich nicht, sagte Christopher.
Außerdem ist er im Himmel und hat's gar nicht mehr nötig, dass ich ihm vergebe. 10-1, dass er oben im Himmel ist?
Da ist noch etwas, sagte Mark. Bin ich richtig in der Annahme, dass der Knabe dein Sohn ist?
Ja, er ist mein Sohn.
Dann ist das alles, sagte Mark.
Ich vermute, du hättest nichts dagegen, wenn ich den Kleinen im Auge behalte, wenn du fallen solltest, oder?
Ich wäre froh darüber.
Nebeneinander spazierten sie am Embankment entlang, ziemlich langsam, sehr aufrecht und mit breiten Schultern, weil es sie mit Zufriedenheit erfüllte, gemeinsam zu gehen. Einmal lachte Mark glucksend und sagte, es ist doch verdammt komisch, sich vorzustellen, dass wir beide, wie sagt man doch, Monogamisten sind.
Aber es ist ja gut, bei einer Frau zu bleiben. Erspart Ärger. Und du weißt, wo du hingehörst.
Unter dem finsteren Bogen, der in den Innenhof des Kriegsministeriums führt, blieb Christopher stehen. Gerade als gehörte sie dorthin, passend und fast wie erwartet, stand Valentine Wenop vor den Verlustlisten, die dort unter einem in billigem Grün gestrichenen Schutzdach aus Brettern an der Wand hingen. Valentines Gesicht war bläulich blass und verzerrt. Sie rannte auf Teachins los.
Schau dir diesen Wahnsinn an! Und du in deiner widerlichen Uniform kannst so etwas unterstützen?
Die Papierfahnen unter dem grünen Dach waren quer gestreift, von kurzen, einen zackenförmigen Rand bildenden Zeilen. Jede Zeile bedeutete den Tod eines Mannes für den jeweils geltenden Tag.
Ich unterstütze ihn, weil ich muss. Genauso wie du ihn verdammst, weil du musst. Es sind zwei verschiedene Muster von Wirklichkeit, die wir wahrnehmen.
Er fügte hinzu, das hier ist mein Bruder Mark.
Oh, ich wusste nicht, dass Mr. Teachins einen Bruder hat. Oder kaum. Ich habe ihn nie von Ihnen sprechen hören.
Mark grinste lahm und hielt seinen Hut mit dem glänzenden Futter der Dame entgegen.
Ich nehme nicht an, dass jemals irgendjemand mich von ihm hat sprechen hören. Aber er ist tatsächlich mein richtiger Bruder.
Bitte, ich muss mit dir reden, sagte sie zu Christopher. Das Mädchen erzählte, dass ihr, als sie an jenem Morgen angerufen hatte, eine Stimme übergangslos, das Mädchen wiederholte, völlig übergangslos, am Telefon sagte:
Hallo, wenn Sie das Wenner-Mädchen sind, sollten Sie den Rasen lieber nicht betreten. Miss Dushman ist bereits die Mätresse meines Gatten.
Mrs. Dushman ist bereits die Mätresse meines Gatten, sagte sie.
Halten Sie sich heraus.
Hat sie das gesagt, ja? Hol's der Teufel. Eigentlich habe ich dich für eine intelligente Person gehalten. Oder kennst du mich nicht?
Oh, sagte sie.
Oh,
es ist nicht wahr.
Ich wusste, dass es nicht wahr ist.
Sie fing an zu weinen.
Komm mit. Ich habe schon den ganzen Tag lang dämliche Fragen beantwortet. Jetzt habe ich noch eine Besprechung hier und dann bin ich fertig.
Sie sagte, ich kann nicht mitkommen, wenn ich so weinen muss.
Oh doch, das kannst du.
Das ist ein Ort, an dem Frauen weinen, fügte er hinzu.
Außerdem ist Mark dabei. Der ist ein tröstlicher Esel.
Christopher übergab sie an Mark. Hier, kümmere dich um Miss Wenop, sagte er.
Du willst doch sowieso mit ihr reden, oder?
Und dann eilte er ihnen voraus, in die düstere Halle, wie der aufgeregte Geschäftsleiter eines Kaufhauses. So oder so, für ihn war es das Beste, ins Feld zu ziehen und so schnell wie möglich ausgelöscht zu werden. Dennoch gedachte er, mit leidenschaftlicher Entschlossenheit, seine Nacht mit diesem Mädchen zu verbringen, das dort unten weinte.
Danke für Ihren Besuch. Ich notiere mir Ihren Namen, Mr. Teachins, für den Fall, dass Sie zurückkommen. Und jetzt bringen Sie mal Ihre Geschichte weiter, so schnell Sie können. Und amüsieren Sie sich so gut es geht, bevor Sie ausrücken. Es soll fürchterlich zugehen da draußen. Gottverdammt scheußlich.
Für einen Augenblick sah Teachins wie aus einiger Entfernung den Morgen über der Kopfstation der Feldeisenbahn grauen und hörte dazu das undeutliche Geräusch eines dauernd überkochenden Kessels. Das Armeegefühl nahm ihn wieder in Beschlag. Er fing an, über Sammelstellen zu reden, ausführlich und enthusiastisch. Er schnaubte vor Wut darüber, wie man an diesen düsteren Orten Männer behandelte, mit ingeniöser Dummheit. Solange Teachins dort war, fühlte er sich als Mann, der eine Arbeit verrichtete, die einem Mann wohl anstand. Mit der bitteren Verachtung für Narren, die ein richtiger Mann haben und zum Ausdruck bringen sollte. Es war ein abschließendes Wort. Ein echter, letzter Abschied.
Left, right, right, left.
Two, two, three.
Raus, halten. Raus, 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 halten. Raushalten, 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 left, right, right, left. Interesse meines Gatten, halten Sie sich, nein, raus da, das wenn. wenn ob Mädchen.
One, two, two, three.
Wenn ob Mädchen. Aushalten, aushalten.
Left, right.
Right, left. Mätresse meines Gatten. Fürchterlich, fürchterlich da draußen.
Left, right.
Fürchter, fürchterlich da draußen. Fürchter, fürchterlich. Fürchterlich da draußen. Raushalten.
Left, right.
Fürchterlich da draußen.
One, two, two, three.
Fürchterlich da draußen.
Raushalten.
Brauchen euch. Euch alle.
Mit hilflos schwingendem Schirm, bis auf die Ohren tief ins Gesicht gezogener Melone, um sich ein Gefühl des Gleichgewichts zu schaffen, ging im Innenhof Mark Teachens neben dem weinenden Mädchen her.
Ich meine, Sie sollten den guten Christopher wegen seiner militaristischen Meinungen nicht ganz verteufeln.
Schnell blickte sie ihn an und wieder weg, und auf ihren Wangen hingen immer noch Tränen.
Vergessen Sie nicht, dass er morgen wieder an die Front geht und dass er einer der Besten ist.
Mit abgewandtem Gesicht sagte das Mädchen, mein Leben gäbe ich für ihn.
Weiß ich. Ich sehe es einer Frau nämlich an, ob sie richtig ist. Und stellen Sie sich vor, wahrscheinlich glaubt Christopher, dass er wirklich sein Leben opfern muss. Für Sie. Und für mich, natürlich. Einfach eine andere Art, die Dinge zu sehen.
Er packte Valentine ungeschickt am Oberarm, der sich sehr dünn anfühlte im Ärmel des leichten Tuchmantels.
Beim Zeus, Christopher mag sie dünn. Ist der athletische Typ, der ihn anzieht.
Sie wollen doch nicht gehen, ohne ihm ein freundlicheres Wort zu sagen. Er könnte schließlich ums Leben kommen. Christopher hat wahrscheinlich noch nie auf irgendeinen Deutschen geschossen. Er war Verbindungsoffizier und danach verantwortlich für eine Müllkippe.
Er fühlte jetzt, wie Valentines Arm seine Hand an ihre warme Körperseite drückte. »Was wird er jetzt machen?«, fragte sie. Ihre Stimme zitterte. »Deshalb bin ich hier«, sagte Mark.
»Ich werde dort drin mit dem guten Hogarth reden. Sie kennen Hogarth wohl nicht? Ich glaube schon, dass ich den guten alten General Hogarth veranlassen kann, Christopher einen Job beim Transport zuzuteilen. Einen sichereren Job. Halbwegs sicher, jedenfalls.«
Sie zog ihren Arm von seiner Hand, um ihm in die Augen schauen zu können.
»Oh, dann braucht er für Sie also kein verdammter Kriegsheld zu sein.«
»Nein. Wozu auch zum Teufel?«
»Sie hat riesige Augen, einen guten Hals, gute Schultern, gute Brüste, wohlgeformte Hüften, kleine Hände. Sie hat keine X-Beine, hat schlanke Fesseln, gute Haltung, Füße nicht zu groß. 5'4", würde ich sagen. Ein wirklich gutes Fohlen.«
Und wieder laut fuhr er fort, wozu um alles in der Welt sollte er ein verdammter Soldat sein wollen?
»Christopher ist der Erbe von Groby. Das muss reichen für einen Mann.«
Sie schob ihn jetzt ihrerseits und etwas überstürzt Richtung Eingang.
»Lassen Sie uns schnell sein. Wir wollen ihn beim Transport unterbringen. Und zwar sofort, noch bevor er morgen geht. Dann ist er sicher.«
Mark Teachens rätselte über ihre Kleidung, die sehr geschäftsmäßig war. Eine weiße Bluse mit einer schwarzen seidenen Männerkrawatte, dazu ein Schlapphut mit einer Zahl vorne auf dem Hutband.
»Sie tragen selbst Uniform?«
»Ja, ich unterrichte Leibesübungen in einer riesigen Schule, um mein Brot zu verdienen. Uns mangelt es zu Hause am nötigsten. Seien Sie schnell, bitte.«
Dass sie seinen Ellbogen drückte, schmeichelte ihm. Ein klein wenig leistete er Widerstand und tat so, als wolle er nicht weitergehen, um sie zu noch stärkerem Nachdruck zu veranlassen.
»Oh, wir werden ihn schon richtig unterbringen, ich habe keinen Zweifel. Warten wir auf ihn in der Halle, bis er runterkommt.«
Mit einem gewissen Nachdruck sagte er dann, und jetzt passen Sie mal auf, Miss Wenop.
»Ich bin auch noch geschäftlich hier. Mein Vater wünschte, Ihre Mutter möge in sorgenfreien Verhältnissen leben.«
»Sie wollen damit doch nicht sagen...«
Ihr Gesicht, das sie ihm zugewandt hatte, erstarrte. »Sie werden es nicht schneller erfahren, wenn Sie mich unterbrechen.«
»Ich muss diese Geschichte auf meine Weise erzählen. Mein Vater wünschte also, ihre Mutter möge in sorgenfreien Verhältnissen leben. Er wollte auch, dass Sie in sorgenfreien Verhältnissen leben.«
»Sie dürfen es ruhig annehmen und davon leben«, sagte Mark.
»Ja, Sie dürfen das ruhig annehmen. So als hätte mein Vater Ihrer Mutter und Ihnen einfach ein süßes Pläumchen geschenkt.«
Er suchte seine in alle Richtungen eilenden Gedanken zusammenzunehmen. Dann fuhr er fort.
So viel also, was Ihre Seite betrifft. Jetzt zu meiner. Ich will, dass Christopher einen Ort hat, wo er sich auf sein Lammkotelett und einen Sessel am Feuer freuen kann. Und auf einen Menschen, der gut für ihn ist. Sie sind gut für ihn. Ich sehe es.
Valentine Wenhop weinte, leise und unaufhörlich. Es war der allererste Augenblick, an dem die Spannung sich löste, unter der sie seit dem Tag stand, nachdem die Deutschen in der Nähe eines Ortes namens Gemmenich die belgische Grenze überschritten hatten. Am nächsten Tag kam der Krieg. Der wurde zu einem Albtraum schlichten Leides, der Tage und Nächte hindurch dauerte und nie aufhörte. Der Krieg veränderte alles.
1, 2, 2, 3. Explodiert. Pop, pop, pop. Etwas ist explodiert. Explodiert! Etwas ist explodiert. Neben mir. Left, right. Right, left. Kann mich nicht erinnern. Pa, pa, right, left. Papa, 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 pop. Left, right, left. Papa, 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 pop. Mein Gedächtnis. Du. Mein Gedächtnis. Flitchen. Ohne Hirn, ohne Hirn, ohne Hirn. Right, left. Papa, 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 pop. Left, right, left. Explodiert. Explodiert. Pa, pa. Papa, 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 pop.
Es war 5 oder höchstens 6 Freitage vor ihrer Zusammenkunft mit Mark Tietjens in der Wartehalle des Kriegsministeriums gewesen. Und an dem Freitag unmittelbar davor war Edith Ethel Duschmann, alle Gäste waren gegangen, zu ihr an den Teetisch getreten und hatte mit samtener Freundlichkeit ihre rechte Hand auf Valentines linke gelegt. Obwohl Valentine die Geste tief im Innern heftig bewunderte, wusste sie, dass sie das Ende bedeutete. »Mein gutes Kind«, sagte Mrs. Duschmann, »dann will ich dir auch das Schlimmste nicht mehr länger vorenthalten.«
»Es gibt in ganz London niemanden, der in schlechterem Ruf stünde als Christopher Tietjens.«
Und mein Gatte schadet sich außerordentlich, wenn er für ihn eintritt.
Und weiterhin sagte sie, alles ging noch an, solange dieser Kerl seine 5 Sinne zusammen hatte.
Aber
in der Verfassung, in der er sich jetzt befindet, und da sage ich dir ganz offen, werden sie ihn aus der Mitarbeiterliste des Ministeriums streichen.
Hier kam, wie eine wahnwitzige Erleuchtung, Valentine Wenhop zum ersten Mal die Vermutung, dass diese Frau einmal wahnsinnig in Christopher Tietjens verliebt gewesen sein musste. Sie mochte sogar einmal Tietjens Mätresse gewesen sein. Andererseits jedoch fühlte Valentine sich nicht veranlasst, Tietjens gegen solche Anschuldigungen zu verteidigen, die jeder realistischen Grundlage entbehrten.
Du hast kein Recht, uns deine Freunde solchen Zerreißproben zu unterziehen.
Valentine sagte, du meinst sicher Mrs. Christopher Tietjens. Und Mrs. Duschmann fuhr fort, mein Gatte drängt mich, dich einzuladen.
Aber ich werde es nicht tun. Und du sollst es jetzt schon wissen, dass wir, wenn es zur Trennung kommt, uns auf die Seite von Mrs. Tietjens stellen werden. Sie wird hier immer ein Zuhause finden.
Ein ungewöhnliches Bild kam Valentine in den Sinn, auf dem Sylvia Tietjens neben Edith Ethel stand und diese so klein erschienen ließ wie einen Emu neben einer Giraffe.
Ethel, hab ich den Verstand verloren oder hast du ihn verloren? Ich kann beim besten Willen nicht verstehen, was...
Mrs. Duschmann rief, halt deinen Mund, um Gottes Willen, du schamlose Person.
Du hast doch ein Kind von diesem Mann, oder etwa nicht?
In den vergangenen Wochen habe ich von 7 Leuten gehört, dass du von diesem Vieh von Mann ein Kind hast.
Valentine erwiderte heftig, O Ethel, das darfst du nicht.
Du darfst nicht eifersüchtig auf mich sein. Wenn du wirklich etwas wüsstest, wärst du nicht mehr eifersüchtig auf mich. Ich nehme an, dass das Kind, das du einmal erwartet hast, von Christopher war. Die Männer sind nun einmal so, aber nicht eifersüchtig auf mich sein. Du wirst nie Anlass dazu haben. Niemals.
Mit einer Stimme, als würde sie erwürgt, rief Mrs. Duschmann, ich wusste, dass es dazu kommen würde.
Das ist eine Art von Erpressung. So läuft das immer bei deinesgleichen. Dann tu dein Teufelswerk, du Hure.
Du wirst in dieses Haus keinen Fuß mehr setzen. Hau ab.
Hau ab und krepiere.
Valentine, meine teure Valentine.
Aus der Richtung der Tür war die Stimme von McMaster zu hören.
Hast du es erfahren? Wir haben uns dazu durchgerungen. Wir machen es öffentlich. Ihr seid zu unserem kleinen Fest eingeladen. Und es wird dabei auch eine Überraschung geben, glaube ich.
McMaster lief hinter ihr her bis ins steinkühle Vestibül und wiederholte lautstark seine Einladung. Valentine Vanop war unfähig, einen Ton herauszubringen. An der großen eisenbeschlagenen Tür hielt er eine Ewigkeit lang ihre Hand fest. Sein Blick war jammervoll.
Hat sie etwa...
Aus dieser Nähe konnte man sehen, dass sein Gesicht etwas fleckig war und verzerrt von angstvoller Erregung. Mit dem Ausdruck großer Angst rief er, das kann sie nicht.
Ethel hat mir gesagt, dass sie Lady McMaster wird. Ich freue mich so. Jetzt seid ihr am Ziel eurer Wünsche, nicht wahr?
In seiner Erleichterung trat er hinaus, doch in einer Weise, als sei er zu müde, um sich auch nur eine Sekunde länger aufregen zu können, und er beteuerte,
auch ich, glaub mir bitte.
Erneut warf er einen Blick auf die innere Tür und fügte hinzu,
euch beide.
Euch beide werde ich nie fallen lassen. Dann ließ er ihre Hand los.
Euch beide nicht.
Sie stand auf den steinernen Stufen draußen in der feuchten Luft. Nichts widerstand der Tür, die sich hinter ihr schloss und einen Hauch von Luft nach unten sandte.
Lügen! Weiter, weiter! Immer weiter!
Betrügen!
Und weiter! Und betrüge! Immer, immer weiter! Blinder Wille!
Schreckliche Angst!
Keine Fantasie! Fantasie, Fantasie! Schreckliche Angst! Blinder Wille!
Aber sie bewegen sich weiter.
Jeder Einzelne! Keine Fantasie! Fantasie, Fantasie! Sie bewegen sich, bewegen sich, bewegen sich! Bewegen sich!
Lügen und betrügen.
Weiter, weiter! Immer weiter!
Lügen!
Immer weiter!
Und betrügen!
Immer, immer weiter! War schon immer so.
Ein ungeheurer, blinder Wille treibt sie.
Kommt ihr mit? Lasst uns hier rausgehen.
Christopher Teachens hatte sich ihr vom Pult der beiden Portiers genähert, während Valentine Vanop für nichts anderes Augen und Ohren hatte als für Mark auf seiner Bank. Stumm wie nach einer Beerdigung, sie zwischen den beiden Brüdern wie eine Gefangene unter Eskorte, stiegen sie die Treppe hinab auf den großen Torbogen des Ausgangs zu und standen, rechtsum abbiegend, vor Whitehall. Über ihren Kopf hinweg tauschten die Brüder fast unhörbare Laute der Zufriedenheit miteinander aus. Sie überquerten bei den Fußgängerinseln Whitehall, wo der Bus Valentine fast am Rock erwischt hatte. Unter einem Bogen, auf einem kiesbedeckten majestätischen Platz, blieben die Brüder dann stehen und schauten sich an.
Ich nehme einmal an, dass du mir nicht die Hand geben willst.
Sollte ich?
Daraufhin hatte ihn Valentine Vanop beschworen.
Oh, bitte, Christopher.
Vielleicht solltest du es wirklich tun. Du könntest getötet werden und hättest dann deinem Bruder zum Abschied den Händedruck verweigert.
Darauf sagte Christopher, dann also, gut. Und als Valentine noch ganz im Glücksgefühl über derlei hyperboräische Gefühlsbezeigung schwebte, hatte Christopher sie an den dünnen Oberarm gefasst. An Schwänen vorbei führte er sie zu einem Platz unter oder neben einer Trauerweide und nach Luft schnappend wie ein Fisch hatte er gesagt,
»Willst du heute Nacht meine Geliebte sein? Valentine, morgen früh rücke ich aus. 8:30 Uhr, von Waterloo.«
Sie hatte geantwortet, ja, sei kurz vor 12 bei dem und dem Atelier.
»Ich muss meinen Bruder nach Hause bringen. Er wird betrunken sein.«
Dann wollte Valentine Vanop eigentlich sagen, »Oh mein Liebling, ich habe mich nach dir gesehnt.« Stattdessen sagte sie, »Ich habe die Kissen geordnet.«
»Was hat mich nur dazu gebracht, das zu sagen?« Genauso gut hätte ich sagen können, der Schinken ist in der Speisekammer unter einem Teller.
Und dann ging sie weg, auf dem mit Muschelschalen bedeckten Weg, zwischen knöchelhohen Geländern und weinte bitterlich. Ein alter Stadtstreicher mit entzündeten, tränenden Augen und schütterem weißem Bart beobachtete sie neugierig von seinem Ruheplatz auf dem Rasen.
»Ja, ja, so sind die Weiber.«
»So sind die Weiber«, sagte er, mit der scheinbar dümmlichen Orakelhaftigkeit der Alten und Abgebrühten.
»Manche tun's.«
Dann spuckte er auf den Rasen.
»Und manche tun's nicht.«
»Ach ja.«
»Manche tun's und manche tun's nicht.«
»Manche tun's nicht.«
»Zu schmutzig.«
»Ja.«
»Hässlich.«
»Oh ja.«
»Zu privat.«
»Aber wenn du zurückkehrst.«
»Zurückkehrst.«
»Auf Dauer.«
»Ich wäre bereit.«
»Ich wäre bereit.«
»Manche tun's und manche tun's nicht.«
»Manche tun's nicht.«
»Zu schmutzig.«
»Ja.«
»Ich wäre bereit.«
»Oh ja.«
»Zu privat.«
»Aber wenn du zurückkehrst.«
»Zurückkehrst.«
»Auf Dauer.«
»Ich wäre bereit.«
»Manche tun's und
manche tun's nicht.«
»Und manche tun's nicht.«
»Ich wäre bereit.«
»Ich wäre bereit.«
»Manche tun's.«
»Und manche tun's nicht.«
»Ich? Ich stehe für Monogamie und für Keuschheit. Und dafür, dass man nicht darüber spricht.«
Er ging durch die schwere Tür nach innen. Als er sie in der Dunkelheit hinter sich zuzog, sandte ihr Gewicht lange, heimliche, flüsternde Geräusche die hohe steinerne Treppe hinauf. Diese Geräusche machten ihm Angst. Wenn man eine schwere Tür in einen geschlossenen Raum hineinschließt, schiebt sie Luft vor sich her und es entstehen Geräusche. Dass ihm die Atmosphäre als so mysteriös anmutete, war absurd. War er doch nur ein Mann, der nach einer außer Haus verbrachten Nacht heimkehrte. Oder sagen wir nach zwei Dritteln einer Nacht.
Natürlich nimmt ein Mann, wenn er ein Mann ist, eine Frau, wenn er eine haben will. Aber auch hier gilt, man spricht nicht darüber.
Man spricht nicht darüber.
Es musste 3:30 sein. Doch was der Nacht an Länge gefehlt, hatte sie durch bizarre Umstände wettgemacht.
Ich glaube, ich habe das Mädchen nicht einmal angefasst. Kein einziges Mal. Begegnung und Abschied, Englisch eben.
Er legte seinen Stock auf der ihm unsichtbaren Eichentruhe ab und durch die fast körperhaft gefühlte samtene Dunkelheit, in der wie immer der eisige Hauch schwebte, der von Treppe und steinernen Wänden ausging, ertastete er die Klinke der Tür zum Frühstückszimmer. 9 volle Schritte über den tiefflorigen Teppich, dann musste er an seinem Sessel mit der runden Rückenlehne sein, beim linken Fenster. Er sank hinein.
»Ich glaube, ich habe das Mädchen nicht mal angefasst.«
Er bildete sich ein, kein Mann sei je so müde und kein Mann jemals so einsam gewesen.
»Begegnung und Abschied, Englisch eben. Aber trotzdem.«
»Trotzdem, sie hat den Arm um meine Schultern gelegt. Auf der Böschung. Nach so kurzer Bekanntschaft.«
Am anderen Ende des Zimmers ein winziges Geräusch, als von etwas Lebendigem. Das Geräusch kam zweifellos von Kelton, der Katze. Etwas Lebendiges wenigstens.
»Ja, so sind die Kerle, die unser gutes, altes England zu dem machen, was es ist.«
Er war zurückversetzt in jenen funkelnagelneuen Eisenbahnwaggon und hörte, wie seine Stimme stolz, selbstverständlich und männlich hart klang.
»Die Kerle, die unser gutes, altes England zu dem machen, was es ist.«
»Ja, so sind sie.
Ihr sorgt für den häuslichen Frieden. Ihr bewahrt uns vor schändlichen Exzessen.«
»Warum willst du das Mädchen denn nicht küssen?«
»Sie ist doch ein nettes Mädel, oder nicht? Du bist ein armer, beschissener Tommy.«
»Bist du doch, was? Also.«
»Also, die armen, beschissenen Tommys sollten all die netten Mädels nehmen, auf die sie Lust haben. Ist doch sonnenklar, oder nicht? Ist doch sonnenklar!«
Schließlich nahmen sie sich eine 4-rädrige Droschke, und Teachens innere Stimme sagte dann, als sie des Vaters Haus erreicht, glitt sie ganz flink hinein und sprach:
»Das Mädchen drin, der Narr vom Haus allein. Vielleicht läuft's ja wirklich darauf hinaus.«
Thank you.
Vielleicht ist es zu schmutzig.
Ja, hässlich. Zu privat. Aber wenn du zurückkehrst, auf Dauer, und ich wäre bereit. Ich bin zu allem bereit, was du begehrst.
Wir gehören zu denen, die es nicht tun.
Ja, so ist es. Zu denen gehören wir. Schon als ich dich das erste Mal sah.
Ich auch.
Vom ersten Augenblick an, wiederholte er.
Willst du heute Nacht meine Geliebte sein?
Willst du? Willst du?
Sie war weggegangen, nach halb links, die Hände vor dem Gesicht. Ein kleiner Quell, halb links.
Darauf wird Verlass sein. Er wird nie versiegen.
Gemächlich am See entlang schlendernd, seinen Spazierstock am Krummstück schwingend, den unglaublich glänzenden Zylinder schräg auf dem Kopfe, mit weit hinter ihm hochflatternden Rockschößen, mit dem Zwicker auf dem Elstergesicht, erschien, wie konnte es anders sein, im staubgetrübten Licht der Sonne Mr. Ruggles.
Oh, dinieren Sie heute Abend im Club?
Nein, ich bin ausgetreten.
Auf das Mädchen hatte er geschaut, dann hinab auf den auf seiner Bank hingefläzten Teachens.
Was Sie nicht sagen, das können Sie nicht tun,
hatte Ruggles hervorgestoßen.
Nicht gegenüber dem Club. Das hat es noch nie gegeben. Das wäre eine Beleidigung.
Soll es auch sein, sagte Teachens.
Ein Gentleman sollte nicht einem Club angehören, in dessen Komitee gewisse Mitglieder sitzen.
Ruggles tieftemperierte Stimme wurde plötzlich ganz hoch. Sieh mal an.
Dann wissen Sie also Bescheid.
Und Teachens hatte gesagt, ich bin nicht nachtragend.
Aber alte Weiber und ihr Geschwätz habe ich absolut satt.
Ruggles Gesicht war dunkelbraun, dann rot, dann braunblau angelaufen. Zusammengesunken stand er vor Teachens und schaute auf dessen Stiefel. Oh ja, na schön, sagte er schließlich.
Ich sehe Sie heute Abend bei McMaster. Großartig, diese Auszeichnung. Erstklassiger Mann.
Bei dieser Gelegenheit erfuhr Teachens zum ersten Mal von McMasters Erhebung in den Ritterstand. Er hatte an jenem Morgen nicht in die Spalte Auszeichnungen und Ehrungen geschaut. Hinterher, beim Dinner zu dritt mit Sir Vincent und Lady McMaster, war sein Blick auf das an die Wand gesteckte Foto des Souveräns in Rückenansicht gefallen, der etwas an Vincent McMaster machte, ein Foto für die Morgenausgabe der Zeitungen des nächsten Tages. Aus der Verlegenheit, mit der McMaster Edith Ethels Erklärungen zu verhindern suchte, dass diese Auszeichnung in Würdigung besonderer Verdienste der besonderen Art verliehen worden sei, erschloss Teachens sowohl, worin McMasters Verdienste bestanden hatten, als auch den Umstand, dass der kleine Mann Edith Ethel nicht gesagt hatte, wessen Arbeit ursprünglich dahinter stand. Und genau wie mit diesem Mädchen hatte Teachens es dabei bewenden lassen. Er sah keinen Grund, warum der arme Vincent nicht auch zu Hause in den Genuss von ein bisschen Prestige kommen sollte, im Schatten all dieser monumentalen Berühmtheiten. Doch ungeachtet des Umstands, dass McMaster während des gesamten Abends mit der Beflissenheit und Anhänglichkeit und kriechenden Unterwürfigkeit eines italienischen Windhundes von Berühmtheit zu Berühmtheit geschwänzelt war, um nur ja stets bei Teachens zu sein, und obwohl Teachens wusste, dass sein Freund, wie sonst die Frauen, bekümmert und entsetzt darüber war, dass er, Teachens, im Begriff war, wieder nach Frankreich an die Front zu gehen, hatte Teachens es nicht über sich gebracht, McMaster wieder ins Gesicht zu sehen. Er hatte sich geschämt. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte er sich geschämt. Selbst noch als er, Teachens, sich unauffällig aus der Gesellschaft davon gestohlen hatte, um sich aufzumachen zu seinem Glück, war McMaster hinter ihm her die Treppe hinabgekeucht, zwischen ankommenden Gästen hindurch.
»Warte, du kannst so nicht gehen. Ich möchte noch...«
Und mit einem elenden und furchtsamen Blick die Treppe hinauf, schließlich hätte Lady McMaster dort erscheinen können, sein schwarzer, kurzgehaltener Bart zitterte, die Augen hielt er unglücklich niedergeschlagen.
»Ich wollte dir noch erklären, diese elende Erhebung in den Ritterstand...«
Aber Teachens tätschelte McMaster, der eine Stufe höher stand als er, die Schulter.
»Schon gut, alter Junge. Ich freue mich ja für dich.«
McMaster hatte nur geflüstert, und Valentine, sie ist heute Abend nicht dabei.
Oh, guter Gott, du könntest getötet werden. Ich bitte dich, glaub mir, ich werde sie wie meinen Augapfel.
Sie blieben lange beisammen stehen und schauten die Treppe hinunter. Schließlich hatte McMaster gesagt, dann also gut. Worauf Teachens nur noch schön herausbrachte, aber er war unfähig gewesen, McMaster in die Augen zu schauen, obwohl er spürte, wie seines Freundes Augen mitleiderregend sein Gesicht erforschten.
Ein Abgang über die Hintertreppe also. Wie seltsam, dass du einem Mann, den du nie mehr sehen wirst, nicht ins Gesicht schauen kannst.
Aber bei Gott, sagte er jetzt leidenschaftlich zu sich, als er mit seinen Gedanken wieder zurückgekehrt war zu dem vor ihm stehenden Mädchen.
Das hier soll nicht noch so ein Abgang über die Hintertreppe werden.
Valentine presste ihr Taschentuch vors Gesicht. Ich muss immer weinen, sagte sie.
Ein kleiner sprudelnder Quell, auf den Verlass ist, der nicht versiegt.
Er schaute nach rechts und nach links.
Irgendein Ruggles oder General so und so mit einem schlecht sitzenden künstlichen Gebiss musste jetzt vorbeikommen.
Die Straße mit den rußigen Bäumen war völlig leer und still. Sie schaute ihn an. Er wusste nicht mehr, wie lange er nichts mehr gesagt hatte. Er wusste nicht mehr, wo er sich befand. Wellen, unerträgliche, drängten ihn zu ihr hin.
Dann also gut.
Sie kam einen Schritt zurück. Sie sagte, ich werde nicht bleiben, bis ich dich nicht mehr sehen kann.
Es bringt Unglück, so lange jemandem zum Abschied zu winken. Aber ich werde nie aus meinem Gedächtnis herausschneiden, was du vorhin gesagt hast.
Dann war sie gegangen. Die Tür war geschlossen. Er hatte sich gefragt, was das wohl war, dass sie nie aus ihrem Gedächtnis herausschneiden wollte, dass er sie an jenem Nachmittag gefragt hatte, ob sie seine Geliebte sein wolle. Vor dem Eingang zu dem Gebäude, in dem sich sein ehemaliges Büro befand, hatte er auf einen Lastwagen steigen können, der ihn mitnahm bis Holborn.
Das Ende der Paraden von Ford Madox Ford. Aus dem Englischen von Joachim Utz. Manche tun es nicht. Zweiter Teil. Erzähler Jens Harzer. Christopher Teachens, Felix Göser. Silvia Teachens, Bibiana Beglau. McMaster, Stefan Merki. Mark Teachens, Stephen Scharf. Valentine Wenop, Anna Drexler. Ruggles, Franz Petzold, Mrs. Duschmann, Jeanette Spasowa, Offizier, Oliver Nägele, Stadtstreicher, Vovo Habdank, Ton und Technik, Markus Huber, Fabian Zweck und Andreas Meinetzberger, Regieassistenz, Katrin Herm, Stefanie Ramp, Bearbeitung, Musik und Regie, Klaus Buhlert, Produktion Bayerischer Rundfunk 2017. Redaktion Herbert Kapfer.